Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute einiges vor uns. Es wird ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, ihr erlaubt es uns, weil ich möchte heute mit uns die Seligpreisungen betrachten. Und es sind ja 8 oder sogar 9 Seligpreisungen, je nachdem, ob man Vers 10 und 11 in Matthäus 5 als 1 oder 2 Seligpreisungen zählt. Normalerweise wäre jede Seligpreisung eine eigene Predigt. So möchte ich ein bisschen um Geduld bitten, dass wir einfach hier entlang gehen. Ich möchte, bevor wir lesen, Matthäus 5, Vers 1 bis 12, kurz etwas sagen, grundsätzlich zur Bergpredigt. Denn so der Herr will und wir leben, wollen wir in den nächsten Monaten miteinander, soweit ich die Dienste habe, die Bergpredigt betrachten, von Matthäus 5 bis 7 in Abschnitten. Heute möchte ich also anfangen mit Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Soweit wir kommen. Wenn es nicht ganz reicht, machen wir nächstes Mal weiter. Die Bergpredigt steht in Matthäus 5 bis 7. Es ist die wohl bekannteste Rede der Menschheitsgeschichte. Es ist die Magna Carta, das heißt die Grunderklärung des Himmelreiches, des Gottesreiches. Selbst Nichtchristen berufen sich darauf und haben Gedanken aus der Bergpredigt, aus dieser bekanntesten Rede unseres Herrn Jesus Christus übernommen. Selbst Nichtchristen wie zum Beispiel Mahatma Gandhi in seiner Lehre der Gewaltlosigkeit, liebet eure Feinde. Er hat gesagt, die Bergpredigt möchte er übernehmen, aber an Jesus als den Sohn Gottes kann er nicht glauben. Welche Tragik! Aber wir sehen, selbst Nichtchristen, selbst Humanisten schätzen die Größe der Ethik, die Größe der Lehre, die Jesus hier verkündigt. Und ich möchte gleich vorausschicken, wir kennen die Lehre Jesu nicht von seinem Leben, von seinem Sterben und Auferstehen für uns trennen, wie es Nichtchristen tun, sondern das gehört untrennbar zusammen. Wir können den Bergprediger nicht haben ohne den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das gehört zusammen. Denn das, was der Herr Jesus hier verkündigt, kann kein Mensch halten ohne die Kraft des Gekreuzigten und Auferstandenen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Je mehr wir davon hören werden, umso mehr bemerken wir unser Überfordertsein, unser eigenes Ungenügen, unsere Kraftlosigkeit und Unfähigkeit. Nur Christus in uns kann helfen, das zu wirken, was er uns ins Herz legen möchte durch diese seine gewaltigen und auch in der Weltgeschichte unübertroffenen Worte. Ausleger haben die Bergpredigt verglichen mit einem Gebirge, in das wir hinaufsteigen dürfen, Schritt für Schritt, wo es immer höhere, schwindelndere Höhen gibt und immer gewaltigere Erkenntnisse. Und wenn die Menschen danach leben würden, würde es keine Kriege geben, keine Gewalt, keinen Hass, keine Unterdrückung, dann würden alle in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können. Und das möchte beginnen mit denen, die wirklich Jünger und Jüngerinnen Jesus sind, die wirklichen Christen, die die Kraft haben, danach zu leben. Der Herr Jesus lehrt seine Jünger. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Es sind die Jünger, die er lehrt. Aber wir sehen am Ende der Bergpredigt, dass das ganze Volk ihn hören konnte. Aber wie reagiert das Volk? Wenn wir lesen am Ende von Kapitel 7, Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte oder entsetzte sich, wird auch übersetzt, die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten, nicht wie die religiösen Führer seiner Zeit, auch nicht wie, wir möchten es vielleicht so sagen, viele religiöse Führer unserer Zeit, sondern wie einer, der Vollmacht hat, als der Einzige, der wirklich Vollmacht hat, als der Einzige, der wirklich von Gott gekommen ist, als der lebendige, fleischgewordene Sohn. In der Bergpredigt wird in größter Dichtheit Entscheidendes und auch Revolutionäres gesagt. was die Juden, die religiösen Menschen seiner Zeit nicht oder kaum fassen und verstehen konnten. Es hat sie einfach überfordert, denn sie wollten durch ihre eigene Gesetzesgerechtigkeit gerecht werden und merkten nicht, dass auch das eine Überforderung ist, dass kein Mensch alle Gebote halten kann, sondern dass es Gnade ist, wenn der Mensch Kraft bekommt, danach zu leben. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Allein schon das Aussprechen dieser Worte, und wenn heute Menschen gedankenlos beschimpfen und sagen, Schimpfworte, häufiges Wort, zum Beispiel ist Idiot oder ähnliches. Schon wer das sagt, so hier zu verstehen, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wer hat das noch nie gesagt oder gedacht? Es ist eine Tragik, wenn der Mensch denkt, er könne selber die Gesetze halten. Eine Illusion vielmehr. Oder auch sehr bekannt in Vers 28, Kapitel 5. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Schon der bloße Blick macht uns schuldig vor Gott. Ja? Wir werden über alles dies im Einzelnen, so der Herr Gnade schenkt, noch predigen und hören. Und auch Vers 39 in Kapitel 5. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Wer tut das von den Kindern und Größeren freiwillig? Außer wenn der Geist Gottes uns treibt, dadurch den Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen. Ja, wenn wir nicht zurückschlagen, sondern bereit sind, Leid zu ertragen um des Herrn willen. Und natürlich sehr bekannt, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das hat alles umgekehrt, was gegolten hatte, auch damals zur Zeit Israels. Es gab sicherlich einzelne Liebeserweise, auch am Feind, auch bereits im Alten Testament. Aber in Qumran gab es die Regel, liebe den Freund und hasse den Feind. Auch das war zur Zeit Jesu verbreitet und auch in anderen Richtungen. Diese Feindesliebe, diese bedingungslose Feindesliebe war unvorstellbar und unvereinbar mit der religiösen Moral der Zeit damals und natürlich auch heute. Der Weltmensch kann das nicht verstehen. Also wer kann dieses tun? Niemand aus eigener Kraft. Deshalb lehrt Jesus seine Jünger. Das Volk steht weiter entfernt und hört zu und sie entsetzten sich, denn er lehrt mit Vollmacht. Alle können ihn hören, aber nicht alle können es halten, sondern nur diejenigen, in denen der Geist Gottes wohnt. Und was ist das Ziel der Bergpredigt? Wir lesen dieses in Matthäus 5, Vers 20. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, die Jünger und Jüngerinnen Jesu sollen eine bessere Gerechtigkeit haben als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, welche durch ihre eigene Gerechtigkeit ins Reich Gottes eingehen wollen. Nein, die bessere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er für uns erworben hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wenn wir mit ihm durch den Glauben verbunden sind, in Gemeinschaft mit ihm stehen, wird uns diese Gerechtigkeit zugeeignet. Werden wir mit seinem gerechten, weisen Kleid bekleidet und unser sündiges Kleid wird ausgezogen. Und dadurch bekommen wir auch die Kraft, diese Gebote auszuleben, die er uns hier gibt und die weit über die 10 Gebote des alten Bundes hinausgehen. Nun wollen wir lesen die Seligpreisungen und zuvor auch Vers 1 und 2 nochmals. Als er aber, Matthäus 5 ab Vers 1, ja, Matthäus 5 ab Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Luther übersetzt, das Erdreich besitzen. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Wir legen nun, versuchen auszulegen mit Gottes Hilfe, Vers für Vers. Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Viel Volk war dem Herrn Jesus nachgefolgt. Sie bestaunten seine zahlreichen Zeichen und Wunder, die uns vor der Bergpredigt berichtet sind. Auch später, so lesen wir zum Beispiel in Johannes 6, nach der wunderbaren Brotvermehrung, auch später wollen sie ihn zum Brotkönig machen. Und wie reagiert der Herr? Er zieht sich zurück auf den See oder auf den Berg, wie hier, in die Stille, in die Einsamkeit. Und dann folgen ihm nur noch diejenigen nach, die es wirklich ernst meinen. Nicht mehr die große Menge, sondern schon eine Auswahl, die den Weg mitgeht in die Stille auf den Berg. Das ist ja oft ein mühsamer Weg, auch wenn es in Israel nicht solche hohen Berge gibt, wie etwa die Alpen, abgesehen vielleicht vom Hermon. Aber es war wahrscheinlich nicht der Hermon, sondern, wir werden es gleich sehen, ein Berg in der Nähe von Kapernaum. Also der Herr Jesus zieht sich zurück. Er lehrt und konfrontiert das Volk mit dem großen Anspruch der Nachfolge. Der Berg, wie schon erwähnt, der hier erwähnt wird, das heißt einfach, er stieg auf den Berg. Er wird nicht genau lokalisiert. Er war sicherlich damals bekannt. Nach Matthäus 8, Vers 1 bis 5, nach der Bergpredigt wird berichtet, Jesus stieg diesen Berg herab, heilte einen Aussätzigen und kam dann nach Kapernaum. Daraus kann man schließen, dass dieser Berg in der Gegend des Sees Genezareth liegen muss und auch nicht allzu weit von Kapernaum. Heute wird traditionell ein Berg bei Tiberias, eine Erhöhung dort, wo auch eine ebene Fläche ist, insofern auch eine flache Fläche dann, die Feldrede wird ja in Lukas 6 genannt, die Parallelstelle, als der Berg der Seligpreisungen verehrt. Das ist auch eine Kirche darauf gebaut worden, die Kirche der Seligpreisungen in der Nähe von Tiberias. Jesus setzte sich, das erstaunt uns vielleicht, heute stehen wir ja, wenn wir verkündigen, aber er setzte sich, so wie es die Rabbinen, die Lehrer seiner Zeit auch taten. Sie hielten Lehrvorträge, meistens im Sitzen, zumal es auch oft längere Vorträge waren. Er setzte sich, lehrte, und die Jünger lehrte er. Das waren wahrscheinlich nicht nur die 12 Apostel, die zuvor berufen worden waren. Es ist ja die erste große Rede nach der Berufung der Jünger, sondern es sind sicherlich auch schon etliche weitere, die ihm nachgefolgt sind. Es wird uns ja berichtet am Ende von Kapitel 4, dass eine große Volksmenge ihm heilten und dass sicherlich auch schon viele in seine Nachfolge getreten waren. Also eine große Volksmenge und auch etliche darunter waren bereits Jünger, die dann den engeren Kreis bildeten. Die Jünger den engeren Kreis, die Volksmenge weiter entfernt. Es wäre übrigens angemessener, von der Berglehre zu reden deshalb und nicht von der Bergpredigt. Denn es ist, ich habe schon erwähnt, in erster Linie eine Lehre für die Jünger, die auch nur die Jünger halten können. in ihrem Leben, weil nur sie die Kraft haben durch den Geist Gottes. Er tat seinen Mund auf und lehrte. Vers 2. Rabbiner gaben ihre Lehre mündlich weiter. Und auch der Herr Jesus hat selber nichts aufgeschrieben, was uns überliefert wäre. Das waren die Nachfolger, die Jünger, die Apostel, die die Worte und Taten Jesu aufgeschrieben haben. Es war damals das Gedächtnis noch viel besser ausgeprägt als heute in unserem audiovisuellen Zeitalter, wo der Mensch überströmt wird von einer Informationsflut. Damals hatten die Menschen viel weniger Informationen und konnten sich dadurch viel besser wichtige Einzelheiten merken. Auch das, was der Herr Jesus gelehrt hat. So gibt es eine gute Tradition der mündlichen Überlieferung, die dann zur Schriftwerdung wird in Form der Evangelien, durch das Memorieren, das sich Einprägen der Jesusworte und Taten unseres Heilands. Man nimmt an, dass ungefähr 20 Jahre später dann die Evangelien in ihrer heutigen Form entstanden sind. Als letztes wahrscheinlich das Johannesevangelium, aber es gibt auch hier Frühdatierungen in der Wissenschaft. Ich selber gehe davon aus, dass alle Evangelien vor der Zerstörung des Tempels vor 70 nach Christus abgeschlossen waren. Matthäus 5 bis 7 ist also die erste große Rede an die Jünger Jesu. Die Parallelstelle findet sich ja in Lukas 6. Und bereits von den Versen 1 und 2 her stellt sich uns persönlich nun heute die Frage: Hören auch wir aufmerksam auf Gottes Wort? Haben auch wir diese offenen Ohren und Herzen und diese Einprägungskraft, diese Worte uns zu merken, die der Herr uns sagt, durch sein schriftgewordenes Wort? Sind wir voll konzentriert bei der Predigt oder lassen wir uns ablenken? Bewahren wir die Worte Gottes im Herzen? Es gibt und gab viele Christen, die in Straflagern sind, denen man keine Bibel gegeben hat. Sie haben nur allein die Worte Gottes, die sie auswendig gewusst haben. Ja? Nur davon konnten sie und können sie zehren in der Gefangenschaft. Lernen auch wir heute noch die Worte auswendig, etwa der Bergpredigt, etwa der Passion und Auferstehung Jesu, die zentralen Botschaften. Das Wort Gottes ist viel kostbarer als Silber und Gold. So sagt uns die Heilige Schrift selber in den Psalmen immer wieder. Nehmen wir uns doch daher Zeit, hören wir darauf und leben wir danach. Nun kommen wir zu den eigentlichen Seligpreisungen. Entschuldigt die lange Einleitung, aber weil es ja jetzt überhaupt über die Bergpredigt gehen soll, wollte ich doch grundsätzlich das dazu sagen. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt kommen. Also ich fange jetzt an mit der ersten Seligpreisung. Und das ist der Vers 3. Die richtige Übersetzung: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich habe hier die Schlachterübersetzung, die ist ziemlich wörtlich meistens. Am Anfang der Seligpreisungen steht immer das gleiche griechische Wort, Makarioi. Es gab mal einen Erzbischof in Zypern, Makarios, da ist der Name vielleicht noch bekannt. Makarios heißt glückselig. Luther übersetzt selig. Das ist etwas kurz. Ich würde lieber sagen glückselig, weil es geht nicht um Seligkeit im Sinne von Erlösung. Ja? Sonst würde das ja heißen, erlöst sind die Trauernden. Also wenn jemand trauert, ist er schon erlöst. Oder erlöst sind die Sanftmütigen, die vielleicht schon von Natur aus sanftmütig sind, im Unterschied zu denen, die vielleicht mit ihrem Temperament zu kämpfen haben. Oder erlöst sind die Friedensstifter, die irgendwie bei Friedensverhandlungen beteiligt sind. So könnte man es ja dann verkürzt verstehen und auslegen. Aber so ist es nicht gemeint. Makarios, das heißt nicht selig im Sinne von erlöst, sondern glückselig im Sinne von glücklich zu preisen. Bewundernswert und ähnliches. Ja. Das heißt, glücklich im Sinne dessen, dass Gott ihm, diesem Menschen, etwas verheißt und zueignet. Das Gegenteil steht in Lukas 6, da heißt es auch, glückselig seid ihr, da werden die Jünger direkt angesprochen. Und dann aber auch wehe den Reichen, wehe denen, die jetzt lachen, wehe denen, Ja, das sind die Weherufe dem entgegengestellt. Also ich wiederhole nochmal, die Trauernden, Barmherzigen, Friedfertigen und so weiter sind nicht als solche erlöst, sondern die Erlösten sind glückselig, wenn sie als Trauernde getröstet werden, wenn sie als Barmherzige Barmherzigkeit empfangen und wenn sie als Friedensstifter Söhne Gottes heißen dürfen. Habt ihr den Unterschied verstanden? Es geht also die Stufe der Erlösung bereits voraus. Es sind die Jünger angesprochen, sowohl in Matthäus 5 bis 7 als auch in Lukas 6. Jesus sprach zu seinen Jüngern, glückselig seid ihr, wenn und so weiter. Also die Erlösung geht voraus und die Verheißung der Glückseligkeit folgt für die, die bereits in der Erlösungsgnade stehen und davon leben. Auch deshalb kann die Welt das nur als Forderung hören und nicht als Evangelium, wenn ihr die Stufe des Jüngerseins, des Erlöstseins fehlt. Zuerst Erlösung, dann Empfang der göttlichen Verheißungen als Erlöste. Hier steht nun in Vers 3 im Griechischen Makarioi, heuptochoi, topneumati. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier das mit dem griechischen Urtext komme, aber das muss ich an der Stelle deshalb tun, weil es hier die verschiedensten Übersetzungen und Auslegungen gibt, gerade dieses Verses. Wenn man das jetzt so oberflächlich liest, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Der Volksmund sagt, naja, das sind halt die, die geistig beschränkt sind. Ja, also die geistig Behinderten, die sind selig, weil die können halt nicht anders und Gott nimmt die halt so an. So der Volksmund, habt ihr auch schon diese Deutung gehört? Nun, ich möchte jetzt da überhaupt nicht viel sagen. Natürlich ist es so, dass Gott barmherzig ist und wenn jemand geistig so beschränkt ist, dass er vielleicht vieles nicht verstehen kann, kann Gott sich über diesen Menschen doch auch gerade erbarmen. Wir wollen das gar nicht ausschließen. Aber im Zusammenhang hier ist es sicherlich so nicht gemeint. Es gibt noch eine andere Deutung, die garantiert falsch ist, nämlich glückselig sind die Armen, Armen bezüglich des Geistes Gottes. Das heißt, diejenigen, denen Gottes Geist fehlt, sind die selig, die Geist Gottes nicht haben? Nein, die Bibel sagt ja überall das Gegenteil. Wir sollen ja uns lenken lassen von Gottes Geist, er soll in uns wohnen, wir sollen ihn nicht betrüben, nicht dämpfen. Also selig sind wir gerade, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind. Also diese Deutung kann nicht stimmen. Selig sind die Armen am Geist Gottes. Dann gibt es noch die Deutung, die nicht von der Hand zu weisen ist, bevor ich dann noch die vierte Deutung nenne. Selig sind die materiell Armen, die also nicht viel haben, nicht viel Geld, nicht viel Besitz, denn es hier auf der Erde dreckig geht. Und da müssen wir jetzt die Parallelstelle lesen. In Lukas 6, da heißt es, Vers 20, er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Hier fehlt nun die Armen im Geist, da steht nur ihr Armen. Und dann steht der Gegensatz, Vers 24, aber wehe euch ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Und nun tatsächlich, die Bibel sagt immer wieder, dass Menschen, die an ihrem Reichtum festleben, nicht in das Reich Gottes eingehen können. Siehe, dass die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling, der nicht bereit ist, seinen äußeren Besitz für das Reich Gottes aufzugeben. Er ging betrübt dahin, als der Herr Jesus sagte, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Auch in Jakobusbrief gibt es Weheworte über die Reichen. Und auch hier in Lukas 6 selber, wehe den Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Reichtum kann also tatsächlich dem Heil im Weg stehen. Die Frage ist nur, die sich jetzt stellt, werden deshalb jetzt diejenigen, die materiell arm sind, automatisch sind die gerettet und werden dann auch selig gepriesen, schon als Jünger? Sind die automatisch Jünger, die dann auch in diese Seligkeit der Jünger fallen? Ich denke nicht. Also ich möchte wiederholen, der Reichtum kann dem Heil im Wege stehen. Vor allem, wenn ein Mensch den für sich behalten möchte, wenn er nicht bereit ist, das abzugeben, zu teilen mit den Armen, sollten gerade, wenn Christen zu Reichtum kommen, dann sollten sie doch das für das Reich Gottes einsetzen, für die Mission, für die Diakonie, für notleidende Geschwister. Dann kann sogar Segen darauf liegen. Also ich möchte wiederholen, die materiell Armen sind nicht automatisch gerettet und glückselig, sondern nur, wenn sie zu Jüngern werden, wenn diese Armut sie zum Herrn Jesus treibt und sie erkennen, ohne den Herrn kann ich nichts tun. Es hängt also nicht vom Äußeren allein ab, sondern vom Inneren. Und deshalb gibt es die vierte und wahrscheinlichste Deutung dieses sehr bekannten Verses, und ich würde ihn so wiedergeben: Glückselig, glücklich zu preisen, sind die Bettler im Geist, diejenigen, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind. Das ist die wahrscheinlichste Deutung, nämlich wir können Gott nichts bringen, wir brauchen seine Gnade, wir sind Bettler, das ist wahr. Das war der letzte Zettel, den man von Martin Luther gefunden hat auf seinem Totenbett, den er noch mit Hand geschrieben hat, sein letztes Wort: Wir sind Bettler, das ist wahr. Das heißt, ich möchte die Deutung mit dem Materiellen nicht ganz ausschließen, aber das ist nicht die Grundlage der Rettung, die materielle Armut, sondern nur, wenn es verbunden ist mit der Umkehr zum Herrn. Und deshalb möchte ich so zusammenfassen: Wir können Gott weder materiellen Reichtum bringen, noch geistliche Leistungen, sondern alles hat er uns geschenkt, alles, was er möchte. Es ist alles aus Gnaden. Könnt ihr dem folgen? Ja. Glückselig sind die Bettler im Geist, die, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst sind, die wissen, wir sind vor Gott Bankrotteure und nur er kann unsere Leerheit füllen. John MacArthur in seiner Studienbibel, das ist eine sehr empfehlenswerte Auslegung hier, MacArthur Studienbibel, schreibt hier in einer Fußnote: Die geistlich Armen, das ist das Gegenteil von Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. Dieser Ausdruck spricht von der Demut, einzugestehen, dass man ohne Gott geistlich bankrott ist. Er trifft auch solche zu, die sich bewusst sind, dass sie ohne die Gnade Gottes verloren sind. Und deshalb, liebe Freunde, seht ihr, dass der Herr Jesus das an den Anfang stellt. Am Anfang steht die Erkenntnis: Ohne dich können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Das ist die Grundlage der Botschaft Jesu. Kehrt um zu Gott, kehrt um zum Vater und auch zu Jesus selber, der diese Rede hält. Denn ohne ihn können wir nichts tun und ohne ihn können wir nicht ins Reich Gottes gelangen. Aber glückselig diejenigen, die sich ihrer Armut vor Gott bewusst werden: Das Himmelreich ist ihr, gehört ihnen. Sie werden in das Reich der Himmel, in das Reich Gottes eintreten können. Wir kommen nun zur zweiten Seligpreisung. Entschuldigung, ich muss dazu noch was ergänzen. Zur ersten. Die Anwendung für heute. In der Welt nämlich zählen die Reichen, die Selbstbewussten, die Starken und Mächtigen. Das sind die Werte in der Welt. Aber das Himmelreich erben die von Gott abhängigen Menschen, die Elenden und Bedrückten. Und der Herr Jesus interpretiert ja auch hier das Alte Testament an vielen Stellen und wendet es an auf die neue, bessere Gerechtigkeit des neuen Bundes. Und zwar im Psalm 34, Vers 19 ist ja bereits im Alten Testament die Rede von denen, die ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagenes Gemüt haben. Die werden in das Reich Gottes gelangen. Und im Psalm 51, Vers 19, das lesen wir einmal kurz noch, Psalm 51, Vers 19, das ist das bekannte Gebet Davids im Bußpsalm. Da betet er: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Das bestätigt unsere Deutung dieser ersten Seligpreisung. Der zerbrochene, demütige, der seine eigene Unwürdigkeit und Unfähigkeit erkennt, der wird von Gott selig gepriesen. Ein letzter Beleg dafür ist das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das uns der Herr Jesus in Lukas 18, Vers 9 bis 14 erzählt. wo nicht der selbstgerechte Pharisäer gerettet wird, sondern der Zöllner, der sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, der ein zerbrochenes und zerschlagenes Gemüt hat und mit gesenktem Haupt neben diesem selbstherrlichen Pharisäer steht. Der Pharisäer sagt ja, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da, dieser Wucherer und Betrüger, so wurden ja die Zöllner angesehen in der Zeit unseres Herrn. Aber er ist selbstgerecht, er traut auf seine eigene Gerechtigkeit und geht damit verloren, während der Zöllner eben alles dem Herrn hinlegt, seine Schuld und die Erlösung. Nun noch zur zweiten Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Im Griechischen steht hier Pentuntes, das kann heißen die Trauernden, die Leidtragenden, auch die Klagenden, die Totenklage kann damit gemeint sein. Und man kann trauern um Leid und Not in der Welt, aber hoffentlich auch und vor allem zunächst um die eigene Sündennot und Verlorenheit. Beides ist hier gemeint. Das Trauern um andere Menschen, etwa die Opfer von Kriegen, von Terroranschlägen, von Katastrophen. Aber zunächst sollte es immer die Traurigkeit sein über das eigene sündige Herz. Und wenn wir so trauern, dann werden wir auch Trost empfangen. Auch hier gibt es bereits im Alten Testament Voraussagen, dass der Messias, der Erlöser, der Gottesknecht kommen wird, um die Trauernden zu trösten. Etwa in Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Wir lesen einmal diese Verse, Jesaja 61, 1 bis 3. Es ist ein gewaltiges messianisches Verheißungswort, das sich erfüllt hat in unserem Herrn Jesus Christus. Der Geist des Herrn, übrigens, bevor ich es lese, das ist dieses Wort, das der Herr Jesus zitiert hat, als er zum ersten Mal in Kapernaum in der Synagoge aufgetreten ist als der offenbarte Christus. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Hier haben wir das, was der Herr zitiert, zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wunderbar, auch diese bildliche Sprache bei Jesaja, wie man sich das alles so vorstellen kann, wie die Kerker aufgehen, wie den Traurigen die Tränen abgewischt werden. Und hier der Trost in der Trauer, das ist nun auch erfüllt. Der Herr ist gekommen, der Messias ist da, er wird die Trauernden trösten, die Tränen abwischen. Und nachdem der Herr Jesus erhöht wurde zum Vater nach der Kreuzigung auf Golgatha und nach der Auferstehung bei der Himmelfahrt, da hat er dann an Pfingsten den Heiligen Geist als Tröster geschickt, damit er bei uns wohnt, damit er uns nun vertritt mit unaussprechlichem Seufzen und uns lehrt, was wir beten sollen. Die Parallelstelle in Lukas ist auch sehr wichtig zu beachten. Lukas 6, Vers 21. Glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und der Weheruf in Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wer den Messias ablehnt, wird einmal nichts zu lachen haben. Da wird heulen und Zähneklappern sein in der ewigen Verdammnis. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, die ihr jetzt spottet über den Sohn Gottes, die ihr den gekommenen Gottesknecht, den Messias Jesus Christus, ablehnt. Dagegen, die jetzt trauern über ihre Sünde und die umkehren zum Herrn Jesus Christus, die werden getröstet werden. Auch heute spotten viele über Gott und fühlen sich wohl in den Freuden der Welt, aber wir müssen es laut zurufen, es wird für sie ein böses Erwachen geben, wenn sie einmal aufwachen in der Hölle. Die dritte Seligpreisung. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, das Land erben. Steht hier im Griechischen Gae oder Gaia, kann Land oder auch Erde heißen. Es kann beides gemeint sein. Kann man auch gar nicht trennen. Das ist sicherlich deshalb auch so betont, weil die Gewaltherrscher hier das Land besitzen wollen und die ganze Erde beherrschen. Es gibt immer wieder größenwahnsinnige Menschen, die am liebsten Herr über die ganze Erde sein wollen. Und am Ende wird der Antichrist die Weltherrschaft an sich reißen. Mit Gewalt, indem er diejenigen, die dem Lamme Jesus Christus nachfolgen, dem Lamm voller Sanftmut und Demut, indem er diese tötet. Offenbarung 13. Aber der Herr preist selig die Praeis im Griechischen, das heißt die Sanftmütigen, die Freundlichen, die Milden, diejenigen, die keine Gewalt anwenden, die nicht zum Schwert greifen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen, sagt der Herr Jesus zu Petrus im Garten Gethsemane, als die Häscher kommen, die ihn gefangen nehmen wollen. Es wäre dem Herrn Jesus ein leichtes gewesen, durch sein Engelheer diese zu besiegen und durch den Hauch seines Mundes. Aber er hat um unseretwillen, um unsere Erlösung willen darauf verzichtet, hier Gewalt zuzulassen, in welcher Form auch immer, ob es jetzt Menschen oder Engel seien. Nein, er hat diesen Weg der Gewaltlosigkeit, der Passion gewählt, um unserer Seligkeit willen. Zur Zeit Jesu gab es die jüdische Partei der Zeloten. Diese versuchten mit Waffengewalt die römische Besatzung zu stürzen. Habt ihr schon gehört von Zeloten? Es gab die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer, die Essener und die Zeloten. Das sind die bekanntesten Gruppierungen zur Zeit Jesu. Und die Zeloten, das waren die heutigen Terroristen, würde man sagen, oder wie sagt man? Untergrundkämpfer oder die also so aus dem Hinterhalt zuschlagen und dann die anderen erdolchen, das sind keine Fundamentalisten, sondern die werden nur damit in den Topf geworfen. Also die Zeloten, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, die also so aus dem Hinterhalt kämpfen, Guerillas oder so ähnlich, und sie haben also auch so zugeschlagen, weil ein offener Kampf war nicht möglich. Ja. Sie hatten keine Heere, die den Römern hätten entgegentreten können, so ähnlich wie es jetzt im Irak läuft, wo auch aus dem Hinterhalt dauernd Attentate, Terroranschläge gemacht werden. Das war vorauszusehen. Und das war damals auch schon so. Und der Herr Jesus ging damals diesen Weg nicht mit. Deshalb haben auch manche sich von ihm abgewandt. Man kann auch vermuten, auch Judas war vielleicht in Verbindung mit solchen Kreisen, hat den Sturz des Regimes erwartet und dann war er enttäuscht, dass Jesus diesen Weg der Gewaltlosigkeit ging. Denn der Herr Jesus ist kein Diktator oder Gewaltherrscher, wie es der Antichrist sein wird, der sich an seine Stelle setzen möchte, sondern er ist das sanfte, sündlose Gotteslamm, das an unserer Stelle gestorben ist. Und Sanftmut im Sinne Jesu ist keine Schwachheit. Keine Schwachheit, sondern Frucht des Heiligen Geistes, nach Galater 5, Vers 22. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die dazu dient, das Böse zu überwinden, durch ein sanftmütiges Auftreten, durch eine sanftmütige Antwort. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagte Herr Jesus hier noch etwas mehr dazu. Er spricht die bekannten Worte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hat nicht mit dem Schwert reingeschlagen, sondern ist den unteren Weg gegangen für uns, obwohl er es anders hätte machen können. Und obwohl er am Ende sicherlich als der Richter auftreten wird. Ja, das ist richtig, aber es ist die Gnadenzeit jetzt, wo jeder Mensch noch die Möglichkeit hat, umzukehren, gerettet zu werden und sich ein sanftmütiges Herz schenken zu lassen, wie es der Herr Jesus gehabt hat und uns vorgelebt hat. Und für heute stellt sich uns die Frage, versuchen wir, uns selber mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln Recht zu verschaffen? Wenn wir das tun wollen, wenn wir vielleicht sogar zur Gewalt greifen möchten, dann wird Recht zu Unrecht. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Mit Gewalt können wir kein Land einnehmen, das Gott geweiht ist. Wer das Erdreich besitzen will mit Gewalt, der kann es nur durch viel Blut vergießen. Wer es aber mit Sanftmut einnimmt, der wird es tun können zum Segen auch der Bewohner. Das gilt im neuen Bund, wo der Weg der Feindesliebe uns geboten ist. In Epheser 4, Vers 29 bis 32 sind Früchte der Sanftmut genannt. Epheser 4, Vers 29 bis 32. Da heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also wir sehen hier nicht Wut, nicht Zorn, nicht Geschrei und Lästerung und auch nicht Bitterkeit, was die Wurzel dafür sein kann. Und vor allem keine Bosheit, denn der Böse steckt hinter dem Hass, dem Neid und der Gewalt. Satan. Nein, stattdessen Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft. Der Herr Jesus sagt ja, wenn ihr nicht vergebt, wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Das gilt hier grundlegend. Und jetzt wollen wir noch die vierte Seligpreisung betrachten. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zu allen acht, brechen wir nach der vierten einmal ab. Die vierte Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit kann heißen, das eigene Freisein von Schuld, aber auch gerechte Zustände in der Welt. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Es fängt beim Einzelnen an, dass zuerst wir gerecht sind. Und gerecht heißt nicht selbstgerecht, sondern gerechtfertigt durch die Erlösung Jesu Christi. Das heißt, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Dann haben wir ein weißes Kleid und dann kann unsere neue, geschenkte Gerechtigkeit ausstrahlen in die Welt hinein, dass auch die Zustände gerecht werden in den Familien, in den Arbeitsplätzen, in den Gemeinden und auch im Staat. Nur verwandelte Christen können auch beitragen dazu, die Erde zu verwandeln. Es muss vom Kleinen anfangen und ins Große ausstrahlen. Und ich habe jetzt ein Beispiel gehört, dass in Nigeria jetzt die AIDS-Seuche zurückgegangen ist. Und warum? Man macht es nicht hier wie bei uns, dass man Symptome bekämpfen will durch eine abstoßende Kondomwerbung, die ohnehin nichts nützt. AIDS lässt sich dadurch nicht verhindern, sondern dass nun wirklich eheliche Treue und Enthaltsamkeit vor und außerhalb der Ehe verkündet wurde von gläubigen Politikern in diesem Land. Und da ist nun tatsächlich zum ersten Mal in Afrika, in einem Land, die Seuche zurückgegangen. Weniger Betroffene. Nur ein Beispiel, ja, wie hier christliche Christen als Salz und Sauerteig als Salz und Licht in der Welt wirken können.